Ja, ich fand das interessant in der Anbetung, als wir über den St. Martin nachgedacht haben. Und wenn du durch andere Länder durchfährst, dann wirst du feststellen, es gibt immer wieder Orte, der heißt St. Stefan, St. Jura, St. Johann, St. Peter. Das ist Kroatien sehr stark geprägt davon. Und der Mensch versucht immer wieder, Gott auszuklammern. Der Mensch versucht, den anderen für heilig zu sprechen für seine Taten. Aber das ist doch eigentlich völlig daneben. Gott hat eine Ordnung geschaffen, wie ein Mensch heilig werden kann. Und das ist einzig und allein durch sein Werk am Kreuz. Man denkt immer, wow, der St. Martin, alle feiern ihn. Und doch biblisch so daneben. Und heute möchte ich auch über ein Thema sprechen, über das Thema Mann und Frau. Extrem praktisch und immer aktuell. Ist das Thema Mann und Frau wirklich der Plan Gottes? Glaubst du daran, dass Gott es in seiner Ordnung festgelegt hat, dass es einen Mann und eine Frau geben soll? Dass er in dieser Konstellation Mann und Frau zusammengestellt hat, dass er einem die Rolle gegeben hat, das Haupt zu sein, dass er der einen die Rolle gegeben hat, Gehilfin zu sein. Und ich fand es mal interessant, wenn du ganz am Anfang an die Bibel gehst, da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir dem glauben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, das, was wir jeden Tag sehen, dann hilft er uns auch, alles Weitere zu glauben, was in seinem Wort steht. Und meine Frage an euch, können Mann und Frau gleichwertig sein, obwohl sie unterschiedliche Rollen haben? Das ist ein extrem spannendes Spannungsfeld. Wir schmeißen das oft in einen Topf. Wir glauben, in der Chefetage muss immer eine Ausgewogenheit sein zwischen den Frauen und der Männer. Wenn die Frau gewisse Dinge nicht tun soll, dann knüpft sie es sofort mit ihrer Gleichwertigkeit. Und ich möchte anhand der Bibel heute auch wieder klarstellen, Gottes Ordnung war es, auch wenn du eine andere Rolle als Frau hast, auch wenn du eine andere Rolle als Mann hast, ihr seid gleichwertig vor Gott. Keiner ist mehr oder weniger wert. Am 1. Juli 1958 kam ein neues Gesetz. Das Gesetz wurde die Gleichstellung des Mannes und der Frau genannt. Der Schritt zur rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau ließ auch große Kirchen wach werden. Die katholische Kirche wurde aufmerksam, die evangelische, und sie haben sich ausgesprochen und haben gesagt, wir möchten unbedingt, dass das Letztentscheidungsrecht des Mannes für die Kinder gilt und das Letztentscheidungsrecht für die Ehefrau gilt. Die evangelische Kirche war ein bisschen entspannter. Sie hatte, weiß ich nicht, ob sie die Ordnung Gottes vergessen hatte oder sie nicht ernst genommen hatte, nicht geglaubt hatte. Sie sagte, uns reicht es, wenn das Letztentscheidungsrecht bei dem Vater liegt für die Kinder. Mann und Frau können ruhig gleichgestellt werden. Was sagt die Bibel? 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, da heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Was kann man genau darunter verstehen, unter der Gleichwertigkeit? Und warum wird dieses Thema immer wieder angegriffen? Wäre das ein Thema, was wir Menschen festgelegt hätten, dann wäre es A, vielleicht schon gar nicht mehr da gewesen, und B, wäre es auch niemals so angefochten. Aber weil es Gottes Plan war, weil es Gottes Ordnung ist, gibt es immer wieder Menschen, die sich dem widersetzen möchten. Und Gottes eigentlichen Plan finden wir in 1. Mose 2, 15 bis 17, da geht es los. Gott erschafft oder bildet zuerst den Adam und danach die Eva. Da heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Zwei Dinge bekommt Adam hier als Aufgabe. Und Gott der Herr gebot dem Menschen, er meint hier den Adam, und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott gibt Adam hier einen klaren Auftrag. Er setzt Adam in den Garten, Eva gab es noch nicht. Er gibt ihm die Aufgabe, bebaue und bewahre. Er spricht zu dem Menschen. Er gibt ihm eine Botschaft. Adam, du darfst alles genießen. Ich möchte euch nichts vorenthalten. Aber von dem einen Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen. 1. Mose 2,18, da kommt seine Gehilfin ins Spiel. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die Bibel ist hier sehr klar, dass Eva für Adam geschaffen wurde. Und nicht andersrum, nicht Adam für Eva. Das, was heute oft durcheinander gebracht wird. In den Versen 19 und 20 brachte Gott Adam alle Tiere, die er geschaffen hatte. Und Adam hatte die Aufgabe, die Tiere zu benennen, jedem Tier seinen Namen zu geben. Und dann ließ der Herr über Adam einen tiefen Schlaf fallen. Und in diesem tiefen Schlaf nahm er diese Rippe aus der Seite und aus dieser Rippe formte er seine Frau, sein Gebein. Und als Gott mit dieser Frau zu Adam kam, sagt er, endlich ein Gebein von meinem Gebein. Adam war überglücklich, dass Gott ihm jemand an die Seite gestellt hatte. Sie wurde geschaffen und er sollte ihr einen Namen geben und er gab ihr den Namen Männin. Männin sollst du heißen. In all diesen Versen und Kapitel 2 kommt es immer wieder vor, der Dialog zwischen Gott und Adam. Adam bekam hier die Führungsrolle von Gott. Er war bestimmt dafür. Eva war die helfende Person, eine Gehilfin. Und eine Gehilfin ist die Unterstützung für das Haupt. Und ähnlich finden wir das heute immer noch. Wenn Mann und Frau heiraten, im Normalfall übernimmt die Frau welchen Namen? Den Namen des Mannes. Es ist etwas, was völlig normal ist, es sei denn, du heißt Penner oder sonst irgendwas, dann entscheiden die einen sich vielleicht, sich umzubenennen, ist ja auch okay. Aber da finden wir auch etwas. Gottes Wille war, dass Adam Führung übernimmt. Aber jetzt ganz praktisch, wir sind jetzt in 1. Mose und heute leben wir als Mann und Frau. Da, wo die Rolle der Frau so extrem angefochten wird und des Mannes. Frage an euch Frauen, hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kann ich meinem Mann ganz praktisch helfen? Heute abends kannst du vielleicht deinen Mann mal fragen, was hast du diese Woche vor? Wobei kann ich dir helfen? Wo kann ich dich unterstützen? Ich möchte dich wirklich ermutigen, als gläubige Ehefrau für deinen Mann zu beten. Warum zu beten? Dein Mann als Haupt hat jede Menge Herausforderungen, geistliche Kämpfe. Und es ist wichtig, dass du im Gebet dahinter stehst, dass dein Mann nicht aus sich selbst alles bewältigt, sondern dass er alles von ihm, durch ihn und für ihn bewältigt. Und dazu braucht es das Gebet der Frauen, zu beten, dass er echte Treue beweist, dass er nicht in Versuchung fällt. Ich kann dir von meinem Leben persönlich Zeugnis geben, wie ich das manchmal spüre, wie meine Frau im Gebet hinter mir steht. Es ist nicht einfach nur ein Gebet, was in die Luft gesprochen wird. Es ist ein Gebet mit einer Kraft. Frauen, ich möchte euch ermutigen, eure Männer merken es, wenn ihr für ihn einsteht. Als Mutter wird man extrem herausgefordert, wenn die Kinder klein sind. Abends fällst du vielleicht im Bett und bist total fertig und müde. Keine Energie mehr für deinen Ehemann, der neben dir ist. Ich möchte dich ermutigen, plane deine Energie für deinen Ehemann ein. Nicht, dass er die Restkapazitäten deines Akkus bekommt, sondern dass er von dir das bekommt, was er braucht. Darf ich dir noch eine Frage stellen als Frau? Wie redest du über deinen Mann? Eher positiv? Ehrbar, wie die Bibel es nennt? Oder merkst du gar nichts mehr? Kapitel 2 schließt damit ab. Adam und Eva, sie waren nackt. Es war alles schön, was Gott geschaffen hatte. Und Kapitel 3 fängt mit einem Aber an. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Das Aber wird oft verwendet in der Bibel als etwas Positives. Wenn wir schwach sind, aber Christus in mir. Dieses Aber bringt eine Umkehr, etwas Göttliches, etwas Positives, woran wir nicht verzweifeln brauchen, sondern vertrauen dürfen, dass dieses Aber, das Göttliche, uns tragen wird. Aber hier in Kapitel 3 kommt ein listiges Aber. Der Teufel verpackt in einer Schlange. Kommt zu Eva, dem schwächeren Gefäß, und redet zu ihr. Und was versucht er hier? Einen Rollentausch einzuführen. Bis jetzt hatte Gott immer mit wem gesprochen? Mit Adam. Und jetzt kommt der Teufel, verdreht die Rolle und er spricht Eva an. Gottes eigentlicher Plan war, Adam soll die Führung übernehmen und beibehalten. Der Teufel versucht, den Plan Gottes zu untergraben. Adam hatten eine Wahrheit von Gott bekommen. Sie hatten eine Aufgabe bekommen. Und jetzt kommt eine vermeintliche Wahrheit daneben. Eine Wahrheit, die in Wirklichkeit eine Lüge ist. Erst impfte Satan ihr Zweifel ein. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und ich lade dich dazu ein, dass du hier Parallelen schlägst auf deine Kämpfe in dem heutigen Leben. Wie kommt der Teufel zu dir? Genauso wie damals streute er Zweifel in ihnen hinein. Und das macht er heute genauso. Er unterstellt fälschlicherweise, dass Gott gesagt hätte, ihr dürft von den Bäumen nicht essen. Nein, sie durften von allen Bäumen essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis durften sie nicht essen. Mit der dritten Versuchung sagt er, keineswegs werdet ihr sterben. Nein, vielmehr, euch werden die Augen geöffnet. Die Frage ist nur, für was? Eva befand sich inmitten einer Verführung des Teufels. Der Teufel hat sie gleich dreifach verführt. Es war die Lust des Fleisches. Ein Apfel? Boah, das wäre so gut, davon zu essen. Begierde der Augen? Er war schön anzusehen. Verpackt in der Hochmut des Lebens. Ihr werdet erkennen, ihr werdet sein wie Gott. Euch werden die Augen aufgemacht. Jetzt stand die Wahrheit Gottes, die sie durch Adam von Eva bekommen hatte, vor Augen, und die Wahrheit vom Teufel, die ein wenig umgeändert wurde. Dann kam dieses Katastrophale. Sie entschied sich, sie nahm und aß. Und sie gab den Apfel oder die Frucht ihrem Mann, den Adam. Wir sind immer noch bei der Rollenverteilung. Adam wurde in den Garten gesetzt, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Eva hatte die Rolle, Adam als Haupt zu unterstützen, ihm zu helfen in der Bebauung und ihn zu bewahren. Nach dem Sündenfall kam Gott zu ihnen. Und er ging vor wie in einem Gericht. Was ist passiert und wen knüpfte er sich vor? Er knüpfte sich nicht die Eva vor, die er zuallererst gesündigt hatte. Nein, er nahm sich dem Adam vor. Er fragte: Adam, wo bist du? Gott gab Adam die Stellung als Haupt und deswegen fragte er: Adam, wo bist du? Eva wurde die Stellung als Haupt nicht gegeben. Ihr wurde die Stellung der Gehilfin gegeben. Und 1. Korinther 15 zeigt auch ganz klar auf, wo Paulus die Probleme hatte in der Gemeinde. Und er schreibt an die Gemeinde, als sie angefochten hatten, dass Christus vielleicht gar nicht auferstanden ist. Da macht er diesen Vergleich. Da zeigt er ihnen diese Ordnung Gottes auf. Gleich wie durch einen Menschen, nämlich Adam, die Sünde und der Tod für uns alle gebracht wurde, so wurde durch einen Menschen, Jesus Christus, das Leben gebracht, die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Der Sündenfall brachte nur eine Verzerrung der vorherigen Rollen, die Gott eigentlich wunderbar gemacht hatte, hinein. Das Interessante war, Gott tüftelte nicht an der Rollenverteilung. Er sagte nicht: Adam, du hast so versagt, jetzt gebe ich Eva die Rolle als Haupt. Und du bist jetzt die neue Gehilfin für sie. Er hält an der Ordnung fest, aber er verändert etwas. Adam war weiterhin für die Bebauung und für den Boden zuständig, für das Ernten des Feldes. Doch der Boden sollte Dornen und Disteln hervorbringen. Es war nicht mehr so einfach gewesen, wie Gott es alles eigentlich gesegnet hatte und vorhatte für den Menschen. Gott sagte: Im Schweiße deines Angesichtes wirst du oder sollst du dein Brot essen. Ebenso war Eva in ihrer Rolle geblieben von Gott. Sie sollte weiterhin die Kinder oder dafür zuständig sein, die Kinder zu gebären. Aber doch sollte dies schmerzhaft geschehen. Dann brachte Gott noch Konflikte in eine harmonische Ehe hinein. Und wir alle, die wir verheiratet sind, wissen, dass Konflikte nichts Gutes sind. Wir wünschen uns, dass diese Konflikte gleich wieder verschwinden. Gott sagte zu Eva, dass ihr Verlangen auf Adam gerichtet sein wird, aber Adam wird über sie herrschen. Im Neuen Testament finden wir erneut die Ordnung, die Unterscheidung der Rollen, die von Anbeginn der guten Schöpfung Gottes da waren. Die Schrift malt ein klares Bild der Liebe und der Unterordnung innerhalb einer Ehebeziehung, aber auch einer Gemeinde. Und in Epheser 5, 21 heißt es, da werden wir aufgefordert, einander zu unterordnen und nicht nur einfach so. Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wisst ihr, mir ist eingefallen, Gottes Furcht hat keinen Ablaufdatum. Wir kaufen ständig im Geschäft Produkte, die ein Ablaufdatum beinhalten. Aber Gottes Furcht hat keinen Ablaufdatum. Sie bleibt immer bestehen. Nur die Frage ist, fürchtest du und ich Gott? Gott zu fürchten bedeutet, das zu tun, was er in seiner Ordnung festgelegt hat. Gott zu fürchten bedeutet, an seiner Ordnung festzuhalten und nicht mein Leben so kreieren, dass die anderen Menschen das sehen, was sie schon lange von mir sehen wollten, das erwarten. Und wenn wir über die Verantwortung der Frau, sich ihren Mann unterzuordnen, hinweisen, oder wenn du das persönlich in deinem Bibelstudium liest, Frage an dich, Frau, bist du dazu bereit? Auch wenn das Thema irgendwie Unterordnung verkorkst, verzerrt ist. Epheser 5, 22 bis 24, da werden wir Frauen aufgefordert, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ich möchte dich, Frau, ermutigen, dass Gott mit seiner ewigen Ordnung, mit der Unterordnung dich nicht tyrannisieren wollte. Er wollte dich nicht unterdrücken, sondern er möchte, dass du in der Unterordnung zur Bestimmung kommst. Ich komme ein letztes Mal auf die Frauen, bevor ich auf die Männer losgehe, denn der Text fordert das auch. Der wichtigste Dienst für die Frauen gilt euren Ehemännern. Und oft versuchen wir oder ihr Frauen versucht, den Ehemännern zu dienen aus euch heraus. Aber da werdet ihr immer wieder scheitern. Dem Ehemann zu dienen kann man nur aus einer persönlichen Beziehung mit Gott. Die ewige Ordnung haben wir gelesen in 1. Mose 2, 18. Gott schuf dich, damit du deinem Mann eine Hilfe bist, die er braucht. Und falls du dir die Frage stellst nach dem Thema der Berufung, wenn du immer noch deine Berufung suchst, darf ich dich heute trösten. Sei eine gottesfürchtige Ehefrau. Das ist das, was Gott von dir möchte. Die Bibel geht auch auf Ehefrauen ein, die ungläubige Ehemänner haben. Die sind verheiratet und da ist Unterordnung nochmal weitaus anders. Aber auch da möchte ich euch ermutigen, Frauen, ordnet euch euren Männern, soweit es geht und es nicht gegen die Bibel ist, ordnet euch dem Mann unter. Warum? Es ist ein Plan Gottes. Es gibt einen bestimmten Grund, damit die Ehemänner gewonnen werden. Wodurch? Durch euren gottesfürchtigen Wandel vor ihnen. Wisst ihr, Gott hat keinen Gefallen an dem Tod des Sünders. Ihm schmerzt es, dass geschaffene Wesen verloren gehen. Aber wenn du in dieser Position der Ehefrau dich manchmal nicht gerecht behandelt fühlst, so wisse, dass Gott dich sieht. So wisse, dass Gott sich freut über dich, wenn du dich entschieden hast, ich möchte gottesfürchtig wandeln vor meinem Ehemann. Wisst ihr, warum wir uns so schwer tun mit diesem Thema Unterordnung? Der Teufel hat diese gute Ordnung Gottes verzerrt. Die Gesellschaft bringt eine Verzerrung dort hinein. Wisst ihr, was eine immer aktuell bleibende Verzerrung bleibt? Weil Ehemänner einfach lieblos sind. Ich sage nicht alle, aber das ist die Verzerrung. Weil Ehemänner nicht gottesfürchtig wandeln möchten, weil sie nicht bereit sind, das Haupt zu sein, weil sie nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Epheser 5,25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hatte. Ich möchte zum Abschluss kommen mit der Frage zum Mann. Lieber Mann, kennst du die Liebessprache deiner Frau? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Und wenn ich dir ein paar Punkte mitgeben darf, du auch noch aufnahmefähig bist, was ich hoffe, erachte deine Frau höher als dich selbst. Das ist nicht paradox. Aber wir verwischen das oft. Wenn ich meine Frau höher achte als mich selbst, hat das nichts damit zu tun, dass meine Frau auf einmal das Haupt ist. Das ist ein Prinzip Gottes. Den Nächsten höher achten als sich selber. Zeige Interesse an ihren Interessen. Kennst du ihre Interessen? Ermutige sie mit wertschätzenden Worten. Da sind wir immer so sparsam, das kostet ja so viel, ne? Unsere Frau mit guten Worten zu umgeben. Wenn du von der Arbeit kommst, möchte ich dir einen Rat geben. Nimm bewusst Zeit, eine Zeit mit deiner Frau, wo du sie anhörst, wo du dich dafür interessiert, was an dem ganzen Tag gelaufen ist, damit du Teil daran hast. Sie erzählt dir wirklich wichtige Dinge. Du als Mann, bete für deine Frau. Du als Haupt von Gott, leite sie, ermutige sie, mit ihren Gaben sie einzubringen in der Gemeinde, in der Familie. Warum ist es wichtig, dass wir erfüllte Ehen erleben, ein erfülltes Leben erleben? Weil unsere Ehen ein Abbild sind zwischen der Gemeinde Jesu Christi und Jesus selbst. Wir Ehemänner, wir haben ein Vorbild und das ist Jesus Christus. Wir werden aufgerufen, ihm nachzuahmen. Und zwar aufopferungsvoll. Und das wünsche ich, dass wir eine Gemeinde werden, wo wir Männer wirklich zur Bestimmung kommen, wo wir Männer diese Aufgabe als Haupt wirklich wahrnehmen, nicht dominant und herrschend zu sein. Bestimmend und liebend ist viel wertvoller. Dass wir geistliche Priester werden zu Hause für unsere Kinder, für unsere Frau. Dass wir keine Angst haben, Verantwortung zu übernehmen in den Gemeinden. Ich wünsche uns da wirklich Gottes Segen. Lasst uns zum Ende aufstehen und wir beten.